Der heutige Heldenstadt-Podcast wird euch präsentiert von der Stiftung Bürger für Leipzig. Die Stiftung Bürger für Leipzig bietet 8000 Originalausgaben der LVZ von 1957 bis 90 zum Verkauf an.
Die Zeitreise in die Stadtgeschichte kostet 20 Euro. Checke unter www.bürgerfuerleipzig.de/LVZ, ob deine Zeitung noch dabei ist.
Hier ist Leipzig, hier ist Heldenstadt.
Der Leipzig-Podcast.
Indem wir uns, wie immer, bei einem Getränk unserer Wahl über das unterhalten, was uns gerade so in Leipzig passiert ist, uns aufgefallen ist und euch vielleicht interessieren könnte.
Da ich vermute, dass ich das spannendere Getränk trinke, fängst du heute an.
Bei mir gibt's ein Glas Wasser der Leipziger Wasserwerke.
Köstlich. Darf man nicht für selbstverständlich nehmen. Ich war neulich in einem Land, in dem es kein Trinkwasser gab. Also sei froh, dass du das hast.
Ja, bin ich.
Bei mir gibt's ein alkoholfreies Weißbier, was extrem geil schmeckt, muss ich leider sagen. Das mit dem blauen Etikett.
Ja, Daniel, Mensch, was für eine aufregende Woche jetzt. Wir nehmen den Podcast am Freitagabend auf. Ihr habt ihn wahrscheinlich am Montag dann auf euren kleinen Geräten. Ja, es ist die Woche der Bürgermeisterwahl gewesen, der ersten in diesem Jahr, Februar 2020. Und wir sind am Morgen der Bürgermeisterwahl, ist uns beiden auch was ganz Interessantes passiert, Daniel. Ich habe wie immer geschlafen bis zum Mittag und als ich dann mein Handy eingeschaltet habe, habe ich eine Nachricht von dir auf dem Screen gehabt.
Genau, ich war unterwegs am Vormittag und dachte mir so auf dem Weg zur Tram, da klebt irgendwas Komisches auf dem Automaten von der LVB. Und siehe da, es war irgendein Hinweis, dass man also als Dankeschön für die Teilnahme an der Oberbürgermeisterwahl, die ja an dem Tag stattfand, eine Woche lang kostenlos LVB fahren dürfe. Und ich habe tatsächlich, ich war noch ein bisschen schon mal verpennt, ich habe das fotografiert und fand das so ein bisschen ungläubig. Ich habe also sofort gedacht, warte mal, das ist doch unfair, ich bin Abonnent, kriege ich da Geld wieder oder so. Hat gleich mit mir gearbeitet, ich habe das erstmal für völlig bare Münze genommen und habe das dann dir geschickt. Und im Grunde dann so mit dem Abschicken dachte ich, Na, da wird schon was dran sein. Und deine erste Reaktion war ja dann so 4-5 Stunden später, also gegen Mittag. Hast du das noch woanders gesehen und gibt es da noch andere Quellen und das ist wahrscheinlich ein Fake. Und tatsächlich habe ich es auf an ein paar Haltestellen, ich bin an dem Tag tatsächlich relativ viel Bahn gefahren, hat das noch geklebt, also so im Norden und im Zentrum der Stadt. Mhm. Und je mehr ich Richtung Westen gefahren bin an dem Tag, so Plackwitz in die Richtung, umso weniger wurden die oder waren gar nicht mehr da. Und siehe da, es ging dann relativ schnell, du hast irgendwie per Twitter...
Also ich habe sofort reagiert, also innerhalb von einer Minute habe ich reagiert.
Du hast das sofort rausgehauen und du hast natürlich genau das gemacht, was das einzig Angebrachte in dem Moment war, nämlich mit der gesunden, dir eigenen Skepsis geschrieben, na, lieber LVB, ist das ein Prank, ist das hier 1. April oder was?
Ja, warte, also ich habe geschrieben, hui, ist heute nochmal Weihnachten oder schon 1. April und habe dann das Foto getwittert. Auf dem Foto, wie gesagt, der Aufkleber, der an einigen LVB-Automaten klebte Sonntagmorgen, auf dem stand, dass jetzt die ganze Woche lang der öffentliche Personennahverkehr in Leipzig frei ist, in der Zone 110, ohne Fahrschein möglich und als Dank und so weiter und täuschend echt, wirklich gut gemacht, also richtig mit richtig dick Kleber und allem dran, dass es auch irgendwie kaum abgeht und das scheint eine ziemlich große Aktion gewesen zu sein. Unten drunter die offiziellen Logos, Social Media von deren Stadtwerken, die Adresse der LVB, die Website, Logos von Grünen, Linken, SPD und CDU. Das haben wir dann getwittert.
Wenn man es erst so sieht, das sah das halt täuschend echt aus.
Die LVB haben sie nicht lange lumpen lassen. Es hat, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, höchstens eine Stunde. Und dann kam die Antwort via Twitter. Dies ist keine Aktion der LVB, Ausrufezeichen. Aufkleber werden entfernt und Strafanzeige wird erstellt, Ausrufezeichen. Schönen Sonntag, Punkt.
Dann haben sie uns noch gefragt, wo wir das gesehen haben, ne?
Das hatte die Stadt Leipzig. Die Stadt hat
Okay.
Bei Twitter ging dann auch gleich der Punk ab. Da kamen dann so Reaktionen wie irgendwie, ja, schnelle Reaktionen, leider nur die falsche. Ob die BVG in Berlin das auch so gemacht hätte. Wir erinnern uns, die BVG ist bekannt dafür, dass die Social Media mäßig sehr flott und lustig dabei sind. Und
die haben ja auch geantwortet, ne?
Die BVG hat geantwortet?
Ja, na klar. Erzähl mal weiter, ich such das fix.
Ja, da kamen dann so, die Menschen in Leipzig haben sich mehr darüber aufgeregt, über die harsche Reaktion der LVB, die auch ein bisschen verständlich ist, weil da ich jetzt einen Gemüseladen hätte und da würde jemand große Aufkleber ranmachen, die echt aussehen, wo steht, nehmt euch alle Gemüse mit, heute ist alles für umsonst, wäre ich glaube ich auch ziemlich sauer. Also es ist verständlich. Naja, da kamen dann halt so Tweets wie, springt mal über eure geldgeilen Schatten oder wäre doch mal eine coole Aktion gewesen, aber außer abzocken könnt ihr nichts, ihr habt ein sauteures Angebot, statt die Chance aufzunehmen und mal für ein bisschen Reputation bei den Fahrgästen zu sorgen. Einige haben sich auch gefragt, ob das jetzt, wie das jetzt ist, wenn man dann halt ohne Fahrschein mitfährt, ob man dann trotzdem die Strafe blechen muss, wenn man in die Fänge von Kontrolleuren gerät. Alles sowas. Also Sonntag ging's eigentlich den ganzen Tag über immer rappel, 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 Handy hat geglüht.
Ich habe die Antwort in der BVG gefunden, die sind wirklich lesenswert. Ja,
lies mal vor.
Und zwar haben die dann am 3. reagiert, also einen Tag später. Und zwar hat jemand bei Twitter gefragt, schnelle Reaktion oder die falsche, hast du ja gerade schon gesagt. Dann kam die Antwort auf die Frage, ob BVG das auch so gemacht hätte. Nein, wir reagieren in der Regel mit 15 Stunden Verspätung. Aber dafür sind unsere Antworten immer recht daneben. Und dann haben sie noch eine zweite Antwort geschrieben, die ich ganz lustig fand. Großartig, sieht echt aus, schreibt irgendjemand, sagt ehrlich, wie hättet ihr darauf reagiert, fragt noch ein anderer Nutzer. Und da kommt die Antwort von BVG auch am 3. Februar. Wir wollen hier keine Nachahmungstäter innen anstiften, von daher, wir hätten Anzeige erstattet, die Hunde losgelassen und aus Trotz die Linie M10 übers Wochenende eingestellt.
Lustig, jetzt gerade in der Sekunde, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir via Insta von einer Followerin und hoffentlich auch treuen Podcast-Hörerin ein Foto geschickt bekommen von einem weiteren Zettel, der wohl an den Automaten klebt, wo steht, dass die anderen Zettel von letzter Woche ein Fake waren, aber wer trotzdem ohne Fahrschein fährt, muss keine Strafe zahlen.
Und eine wahnsinnig lange, auch eine ziemlich echt wirkend Erklärung, ein ganz langer Text, der auch so ein bisschen zeigt, mit wie vielen Millionen der Verkehr subventioniert wird und so weiter. Also es wirkt tatsächlich noch seriöser als das erste Ding.
Ja. Es gibt noch weitere Zettel an den LVB-Automaten. Wir haben jetzt gerade eben bei den LVB angerufen und da war am anderen Ende ein netter, junger, freundlicher Service-Mitarbeiter und der hat uns erklärt, dass das in den letzten Tagen noch öfter vorgekommen ist, dass da noch weitere Zettel überall an den Automaten hängen, die im Prinzip genau das Gleiche erzählen und ein bisschen für Unruhe stiften. Selbst das ist alles nicht echt, nicht wahr. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat, ihr könnt umsonst fahren in Leipzig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, stimmt alles nicht, alles ein Prank, alles Quatsch. Egal, was ihr lest, kauft euch einen Fahrschein, fallt nicht drauf rein, Trittbrettfahrer.
Und umso mehr ist jetzt der journalistische Trieb in mir irgendwie gewachsen. Jetzt interessiert mich umso mehr, wer sind die? Warum machen die das? Wer trollt hier die LVB?
Tja.
Wer seid ihr? Gebt euch zu erkennen.
Die Polizei ist bestimmt schon dran.
Na, mit Sicherheit.
Da ist sie dran.
Die Soko Flugblatt.
Genau.
Du, weil wir gerade bei Leipziger Verkehrsbetrieben sind, noch ein kleines Feedback zur letzten Sendung.
Ja.
Im letzten Podcast haben wir doch so ein bisschen gesprochen über die Ansagen in den Trams. Und du hast so diese etwas von so Hobbysprechern eingesprochenen Sachen erwähnt. Und mir ging es so um diese Vorsicht, dieses Ding wird videoüberwacht, Ansagen. Und tatsächlich hat uns ein hoffentlich ebenfalls treuer Hörer über Facebook geschrieben und der hat sofort einen Kumpel oder eine Kumpeline befragt, der wohl oder die wohl Tramfahrer oder Fahrerin ist.
Also ob die automatisiert abgefeuert werden aus der Zentrale oder ob die Fahrer selbst einfach mal so sagen können, ich lasse das jetzt mal laufen.
Oder ob die das müssen, also ob das so einprogrammiert ist, dass die meinetwegen gar nicht anders können, als dieses bitte nicht essen in der Straßenbahn dann abzudrücken.
Na dann.
Also der oder diejenige hat uns quasi das dann beantwortet und demnach gibt es wohl gewisse Standardansagen, die tatsächlich im Computer der Bahn eingepflegt sind, etwa der Hinweis, dass nicht gegessen werden darf in der Bahn oder wenn jemand in der Tür steht und die deswegen die Tür nicht zukriegen. Da gibt es aber keine zeitlichen Abläufe, wann die gespielt werden, sondern da kann der Fahrer nach Bedarf entscheiden. Die können aber auch jederzeit natürlich das Mikrofon anmachen und selber irgendwie kreativ werden. Und tatsächlich für die Abendstunden eingeplant sind dann noch zusätzliche Ansagen zum Thema erhöhter Sicherheit. So nach dem Motto, hier ist alles videoüberwacht und so, damit das sozusagen abschreckende Wirkung hat für irgendwelche Leute, die vielleicht Böses im Sinn hätten. Also vielen Dank für diese Aufklärung. Hat uns sehr gefreut, so schnell da so kompetente Antwort zu bekommen.
Wunderbar.
Toll. Klasse. Ja.
Da sind wir schon vom Thema LVB und Wahlsonntag und so weiter. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, zum ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl. Richtig. Hier in Leipzig. Der fand ja am 2.2. statt. Und es hat, wie erwartet, keinen richtigen Gewinner gegeben, weil im ersten Wahlgang war es ja nötig, dass einer über 50% kriegt, dann hat er automatisch gewonnen. Wenn keiner der Kandidaten, der angetretenen Kandidatin über 50% bekommt, dann gibt es einen zweiten Wahlgang. So, das ist jetzt auch eingetreten. Keiner hat über 50 und wir wählen am 1. März nochmal und dann genügt die einfache Mehrheit.
So. Richtig. Und wie das so üblich ist, in der Woche nach der Wahl passiert eine ganze Menge, ist ja eine ganze Menge Dynamik drin. Da gibt es dann taktische Entscheidungen der einzelnen Parteien, ob sie ihre Kandidaten auch zum zweiten Wahlgang antreten lassen. Anders als in anderen Bundesländern ist das bei uns nämlich keine Stichwahl, sondern ein zweiter Wahlgang, wo die einfache Mehrheit reicht. Das heißt, theoretisch hätten alle, wie viel waren es, 7 oder 8 Kandidaten antreten können. Haben sie aber nicht getan. Relativ schnell sind sie so nacheinander umgefallen. Es ging los mit dem FDP-Kandidaten, glaube ich, der als erstes deutlich gemacht hat, dass er seinen Hut nicht nochmal in den Ring wirft.
Warte mal ganz kurz. Wenn jetzt jemand zuhört, der die Nachrichten gar nicht verfolgt hat oder der das jetzt in 2 Jahren hört, lass uns mal die Wahlergebnisse kurz vorlesen.
Stimmt. Guido, bitte sag doch mal, wer im ersten Wahlgang wie abgeschnitten hat. Entschuldige.
Ich habe mir alle aufgeschrieben über 5%. Es geht mal von rückwärts. Der AfD-Kandidat Neumann hat 8,7% der Stimmen bekommen. Katharina Kreff von den Grünen liegt bei 12,0%. Franziska Riekewald von den Linken hat 13,5%. Burkhard Jung 29,8% von der SPD. Und Sebastian Gemko von der CDU hat die Wahl quasi gewonnen mit 31,6%. Überraschend.
Genau, aber
alle anderen waren unter 5%.
Geringer Abstand zwischen dem Ersten und dem Zweitplatzierten. Ja. Weswegen ja genau diese Frage nach, wer zieht zurück, wer empfiehlt seinen Wählern welchen Kandidaten, dann doch eine recht spannende Frage diese Woche wurde. Sie wurde ein bisschen überschattet durch die ganzen Ereignisse in Thüringen, aber trotzdem hier in Leipzig war der Wahlkampf absolut präsent diese Woche. Um es mal abzukürzen, bis Freitag hatten die dann quasi Zeit, sich zu entscheiden, wer antritt. Und von all diesen Kandidaten sind jetzt noch 3 übrig geblieben, die auf dem Wahlzettel beim 2. Wahlgang stehen werden. Damit sind beim 1. Wahlgang nur noch Amtsinhaber Jung, der Herausforderer Gemko und die Piratenkandidatin Ute Elisabeth Gabelmann im Rennen. Guido, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen die zurückgetreten sind und was sie so gesagt haben. Interessiert dich das? Ah,
genau, da gab es wahrscheinlich auch Wahlempfehlungen.
Ja, selbstverständlich, aber auch nicht so viele, wie man vielleicht dachte.
Ich lehne mich mal zurück.
Also, relativ eindeutig ist die Sache bei Franziska Riekewald von der Linken. Die hat tatsächlich nicht nur zurückgezogen, sondern hat ganz klar ihren Wählern nach Rücksprache mit ihrer Partei empfohlen, Burkhard Jung zu wählen, also den SPD-Kandidaten und aktuellen Amtsinhaber. Das läuft dann so, dass man in der Woche quasi ganz viel auch mit dem Bürgermeister verhandelt und so ein bisschen versucht rauszuschlagen, was so geht an gemeinsamen Projekten. Und es gibt ja diesen Leipziger Weg oder dieses Leipziger Prinzip hier in Leipzig, dass man also versucht, auf der Sachebene über alle Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Und das funktioniert ja in den letzten Jahren relativ gut. Und auch da beruft man sich jetzt darauf und hat also der Linken sehr, sehr, sehr viele so konkrete Projekte besprochen und zugesagt. Ganz ähnlich war es bei Katharina Kreft von den Grünen. Die hat auch sondiert, was man denn mit Burkhard Jung zusammen, also mit der SPD und mit Burkhard Jung zusammen an Projekten umsetzen könnte. Die haben da auch eine Menge gefunden, zum Beispiel die paritätische Besetzung von Ämtern und so weiter und so fort. Interessanterweise, wenn ich es richtig verstanden habe, hat aber Katharina Kreft bewusst keine Wahlempfehlung für Jung gegeben. Also die zieht zurück, sagt, ihr entscheidet selber, denkt gut nach, aber hat nicht explizit gesagt, bitte, bitte wählt den Jungen. Wir empfehlen das, weil wir wollen einen Kandidaten links der CDU.
So. Tja, das scheint auch ein bisschen was Persönliches zu sein, wenn ich mal einschwenken darf. Ich habe mir die Wahl, also 2 Wahlforen angesehen, also beide LVZ-Foren, also das erste rein LVZ, das zweite Forum dann in Zusammenarbeit mit dem MDR. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Frau Kreft jetzt nicht so gut auf Herrn Jung zu sprechen war.
Ja.
Also das ist so. Ja, man merkte schon, die beiden kennen sich auch schon länger. Sie ist ja auch schon eine ganze Weile im Stadtrat und ist mit einigen Sachen nicht so zufrieden. Das hat sie dann auch so auf die Bühne geholt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das sie vielleicht auch die eine oder andere Stimme gekostet hat.
Man kann das auch, was du sagst, auch positiv drehen und könnte sagen, die Dame von den Grünen hat natürlich trotz allem, vielleicht trotz ihrer Abneigungen gegenüber Jung, hat sie sehr, also aus ihrer Sicht ja sehr demokratisch gehandelt und gesagt, ich rede trotzdem mit dem, ich gucke, was ich rausschlage. Wir haben das unseren Wählern transparent gemacht, dass wir also eine Menge an grünen Sachen mit einbringen können, auch wenn ich jetzt nicht zur Kandidatur stehe. Und das ist ja schon eine Menge. Also vielleicht braucht es ja auch gar nicht diesen letzten Schritt zu sagen, hier noch die ausgesprochene Wahlempfehlung. Ne? Das, also vielleicht kann man es auch so rumsehen. Es gibt auch noch einen Kommentar von Katharina Subat, das war die Kandidatin der Partei. Mhm. Die hat tatsächlich auch eine Wahlempfehlung gegeben. Sie unterstützt tatsächlich den Jung, also unseren amtierenden Bürgermeister, und hat das so ein bisschen augenzwinkernd gemacht, ich darf das mal zitieren, Burkhard Jung hat ja am Wahlabend gesagt, jetzt geht's um die Wurst. Und Frau Subert hat das aufgegriffen, bei solch einem Wurstvergleich, Zitat, kann ich als bekennende Vegetarierin und Nicht-Wurstträgerin, Klammer auf Frau, nicht mithalten und will es auch nicht. aber sie hat quasi empfohlen, möge also, wie hat sie geschrieben, ein Leipzig mit einem CDU-Bürgermeister, dann kann ich auch gleich nach Dresden ziehen, möge also Burkhard Jung am 1. März die längere Wurst vorzeigen.
Sämtliche zurückgetretenen Kandidatinnen empfehlen jetzt quasi Herrn Jung.
Genau. Was mich wirklich überrascht, weil ich glaube, dass die Parteien links der Mitte ja eindeutig einen bürgerlichen, CDU-konservativen Bürgermeister in Leipzig verhindern wollen. Und da ist es natürlich clever zu sagen, wir machen es in unserem Wählerpotenzial nicht irgendwie schwerer als nötig, sondern und bieten 3 oder 2 Kandidaten an, sondern vereinen alle Kräfte auf Jung. Das ist natürlich ein strategischer Vorteil, soweit ich das überschauen kann, für den Bürgermeister. Gemko ist in dieser Woche, naja, er ist Vater geworden, das war die große Schlagzeile von ihm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und ansonsten hat er ja nicht wirklich Unterstützung gewonnen. Es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wo wandern die AfD-Stimmen hin. Ne? Mhm. Aber klar, das kann man nicht vorhersagen. Es ist ja eh das so ein bisschen
Wissenschaft für sich. Ja.
Deuten im Wasser, im wie heißt das, Wasserglas? Nein, ja. Drüben im Fischen, so meine ich es.
Genau. Hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, wie viele Leute sich jetzt noch zur zweiten Wahl hochraffen lassen. Ne? Es können auch ganz andere Leute, also ganz andere Menschen sein.
Das ist absolut richtig.
Zusammensetzen. Das ist halt nicht, die Stimmen wandern nicht einfach nur, sondern das ist, kann die Wahlbeteiligung kann auch eine andere sein.
Die wird mit Sicherheit eine andere sein. Also traditionell ist das nochmal niedriger als davor. Aber natürlich ist das umso wichtiger, dass man seine Wählerschaften einschwört. Also ich glaube, die Linke hat das schon sehr, sehr bewusst gemacht, um eben klarzumachen, dass, also aus Sicht der Linken könnte man wahrscheinlich formulieren, das kleinere Übel ist ein Burkhard Jung von der SPD als ein CDU-Politiker, der hier. Leipziger Modell heißt das übrigens vorhin. Ich hatte den Leipziger Weg oder sowas gesagt. Leipziger Modell heißt dieser Deal, dass man sich in Sachthemen jeweils über Parteigrenzen hinweg verständigt hier in Leipzig.
Was meinst du, wer gewinnt?
Boah, wir wetten nicht,
schwierig, ne?
Sondern eine reine Prognose. Ich glaube tatsächlich, dass es knapp für Burkhard Jung ausgehen wird. Mhm. Mit dem einfachen Hintergrund, dass ich schon glaube, dass das Bestreben oder der Wunsch der Menschen, die aus dem linken Spektrum jetzt wählen, also mit links meine ich jetzt mal die Grünen und die Linken, und ich denke, die Leute, denen das wichtig ist, die werden zur Wahl gehen und damit hat, glaube ich, Burkhard Jung einen leichten strategischen Vorteil. Aber knapp wird es trotzdem, weil ich glaube, die Leute, die Veränderung wollen, und wenn man sich so die Verteilung anguckt, dass also quasi alle Außenbezirke nahezu geschlossen CDU gewählt haben und nur in dem Innenstadtkern und im Süden mehr so SPD gewählt wurde. Es wird knapp, aber im Moment sagt mir mein Bauchgefühl, es wird Burkhard Jung. Allerdings, es ist noch gut 2,5 Wochen, 3 Wochen bis zur Wahl. Da kann noch viel passieren. Ne? Was denkst du denn?
Ich glaube auch, dass Burkhard Jung das Rennen machen wird. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil gerade die Konservativen und leicht rechts außenlastigen Wähler sind ja immer für eine Überraschung gut. Die lassen sich ja auch so schlecht berechnen. Und Herr Gemko hat auf jeden Fall den besseren Wahlkampf, was so die Außenwirkung betrifft, an Plakaten, an Botschaften. Also das ist schon professionell gestylt von der Werbeagentur und das spricht halt auch die einfachen Menschen an. Und du darfst nicht vergessen, dass die Lokalpresse zu großen Teilen, also die meistgelesene Lokalpresse, dann doch, wie ich finde und den Eindruck habe, ganz deutlich zu Herrn Gemko tendiert.
Also da gebe ich dir vollkommen recht. Sowohl die große Boulevardzeitung als auch die große Habu-Zeitung, wenn man bei beiden noch von groß sprechen kann, sehr, sehr, sehr eindeutig schießen die sich so in ihren Kommentaren und auch im Ton zum Teil überdeutlich so auf Gemko ein oder gegen Jung vor allen Dingen ein. So, also das weiß ich nicht, was da jetzt der Reiz dahinter ist, ob man da dem Publikum, der Leserschaft sozusagen den gegen den Mund redet oder so.
Also Zucker gibt.
Aber das ist sehr auffällig, da hast du völlig recht.
Gucken wir mal. Gucken wir mal, auch so ein schönes geflügeltes Wort von mir. Eigentlich müsste der Podcast heißen, gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Also, wenn ich sage, gucken wir mal, dann ist das Thema meistens, das ist unser Geheimnis, unser Code für nächstes Thema.
Gucken wir mal heißt, genau, ja. Gucken wir mal heißt auch Daniel, du hast zu lange geredet. Oder gucken wir mal heißt, Daniel, dieses Thema interessiert mich überhaupt nicht.
Und wir kommen zum nächsten Thema und wir machen wieder ein bisschen Popcorn. Wir nehmen was ganz Leichtes.
Ja, jetzt kommst du mit deinen Hipsterviertel Luxusproblem.
Jetzt komme ich mit meinem Luxusproblem, mit meinen Cupcakes. Pass auf, also.
Oh Gott, oh Gott.
Ein Aufschrei ging durch Leipzigs kulinarische Szene vor ein paar Wochen.
Wer sagt das denn?
Das sag ich. Pass auf, Marsh's Mom, euch allen wahrscheinlich im Begriff. Ja. Cupcake-Laden in der August-Bebel-Straße, ganz am Anfang, gegenüber vom Grundmann.
Ja.
Bestand seit 2012 und hat jetzt zugemacht.
Schade.
Das ist sehr schade, weil ich war da gerne ab und zu. Ich mochte den Laden. Wer den nicht kannte, das ist so ein, das war die Einflugschneise, wenn er vom Südplatz runterläuft, zwischen NATO und Killiwilli runter Richtung Clara Zetkin Park, Pferderennbahn, auf der linken Seite, dann habt ihr immer schon die großen Menschentrauben gesehen. Da war ein Cupcake-Laden. Also nochmal, warum ich den Laden so gut fand. Die Menschen, die dort gearbeitet haben, die Betreiberinnen und Betreiber waren super, super nett. Und die ganzen Sachen, die sie dort immer so mit Liebe kredenzt haben, die haben halt einfach richtig gut geschmeckt. Also sie hatten da so auch ganz eigene Kreationen, so richtig kleine Stars. Cupcakes, die hießen Carlos, Frieda oder Rosalie, das ist so ein Himbeer-Frischkäse-Cupcake, Daniel. Da gab es so schöne Sachen wie, da läuft jetzt Wasser im Mund zusammen. Das alles wird es jetzt nicht mehr geben und das ist halt das Traurige. Ne? Es gibt diesen Ort nicht mehr. Es ist ein bisschen so ein Gefühl, als wenn der wenn einer der Lieblingsclubs zumachen würde. Ne?
Es ist oder so, sprech es doch mal aus, als würde deine Lieblingskneipe zumachen, wenn genau. Du Bier trinkst.
Gibt es halt einfach nicht mehr. Ne? Also nie wieder werde ich ein Red Velvet Cupcake kosten
oder
Pumpkin Cheesecake oder ein Pumpkin Spice Cupcake. Es gibt keinen veganen Schneewittchenkuchen mehr. Es gibt keinen Maulwurfkuchen mehr.
Mein Hipsterbart hat sich gerade automatisch verlängert ums Zweifache.
Es gibt keine vegane Kirsch-Mandel-Cheesecake-Torte mehr. Es wird keinen veganen Nougatkuchen mehr geben. Keine Pfirsich-Mandel-Cupcakes.
Aufhören.
Das wird es alles nicht mehr geben. Ich meine, das gibt es wahrscheinlich schon immer irgendwo, aber halt nicht mehr so genau mit diesem Geschmack und mit dieser, das ist halt einfach schade.
Also es ist wirklich schade für alle, die da Fans davon sind. Ich persönlich mache keinen Hehl draus, dass ich immer eher so Team Grundmann bin und die Kuchen dort einfach, das ist halt ein Kuchen, der schmeckt mega geil. Und
ja, sehen und gesehen werden auf eine andere Art und Weise.
Das Schöne ist ja aber, man konnte sich trotzdem da irgendwie treffen und dort einen Kaffee trinken. Ich habe da einmal, glaube ich, vor ein paar Jahren was gegessen und das war wirklich nett. Ich werde das Konzept Cupcake für mich persönlich nie so ganz verstehen. Aber natürlich ist es schade. Was du jetzt uns noch nicht erzählt hast, ist, warum um alles in der Welt machen die zu?
Ja, pass auf, zum Thema Cupcake, weil du dich fragst, wie das mit den Cupcakerien so irgendwie durch die Decke geht, habe ich auch was ganz Interessantes gefunden. Und zwar die Geschichte hinter diesem Marsh's Mom ist, dass die Inhaberin, Moment, wo habe ich's? Ich habe es mal kurz aufgeschrieben. Die hat mal in einem Interview erzählt, dass sie mit einer Freundin in New York war und da gibt es eine ganz berühmte Cupcakerie, sage ich jetzt mal einfach mal, die mit dem Namen Magnolia Bakery.
Ja.
Dann sind die auf die Idee gekommen, einfach mal so einen Laden hier auch in Leipzig zu eröffnen, haben eine Weile nach einer richtigen Location gesucht, sind durch die Straßen gelaufen und hatten dann irgendwann mal ihren Laden, haben sich die Einrichtung selber gebastelt, selbst vom Freund schreinern lassen, die Wände und die Decken mit so kleinen Kartoffelstempeln bedruckt und die Bilder alles per Hand gemacht und wirklich mit Liebe, und das war auch das Gute daran. Und es ist gleich vom ersten Tag an gelaufen, hatte ich das Gefühl. Diese Magnolia Bakery in New York, das ist auch eine ganz interessant. Und zwar, das war eine seit den 90ern bestehender Laden, der ganz gut lief. Aber als dann in einer Episode von Sex in the City, die lief im Jahr 2000, die wurde im Fernsehen ausgestrahlt und da gibt es eine Szene, in der Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon, also Miranda und Carrie, sitzen auf einer Bank vor dieser Magnolia Bakery und essen einen Cupcake und Miranda erzählt ihre Beziehungsprobleme. Und die ganze Szene geht wohl laut Wikipedia nur 20 Sekunden. Und die hat dafür gesorgt, dass in den USA und auch weltweit so ein riesen Cupcake-Boom losgebrochen ist. Krass, 2000, also auch schon 20 Jahre her, aber das war der Grund dafür. Naja,
aber wenn du so versiert bist in Sachen dieser Cupcake-Bude, wieso das Marshalls Mom heißt, weißt du aber auch.
Ich weiß nur, dass sie den Namen ganz gut fanden. Erzähl mal.
Marshall ist eine Figur aus der Serie How I Met Your Mother.
Ach, guck
und dessen an, Mutter ja war berühmt für, da gibt es also mehrere Folgen in der Serie, dass die wahnsinnig tolle Cupcakes gebacken hat. Und,
okay, das wusste ich nicht.
Die wurden sogar sprichwörtlich, also es gab glaube ich sogar mehrere Folgen, wo die eine Rolle spielten, die Cupcakes.
Ach, das
und,
ist doch super.
Also die besten Cupcakes der Welt sind quasi die von Marshalls Mom. Und Marshall ist also quasi einer der Hauptcharaktere in der Comedy-Serie How I Met Your Mother. Das wusstest du nicht?
Nein, gut, dass wir uns darüber unterhalten haben.
Siehste? Ich dachte, jetzt kommst du und sagst, oh, das ist so langweilig, das weiß doch jeder, das habe ich
alles richtig gemacht mit dem Laden, absolut. Und der lief halt wirklich, sie haben so einen langen Post veröffentlicht, wir werden euch das auch mal verlinken, ich kann auch mal so ein paar Sachen vorlesen. Zitat, Gründe dafür liegen irgendwo zwischen Platzmangel, Behördenwahnsinn und zu müde zum Weiterkämpfen.
Also nicht wirklich pleite, aber fertig mit den Nerven so ein bisschen, ne?
Ja, jetzt erzähle ich auch gleich was dazu. Das Café ist an einem Punkt, an dem es so, wie es ist, gerade keinen Sinn mehr macht. Wir müssten die Bäckerei auslagern, Konditoren einstellen und noch mehr Platz schaffen. Der Platzmangel ist mittlerweile zu gravierend. Wir können uns persönlich nicht vorstellen, bei einem noch höheren Zeitaufwand und Papierkram erheblich mehr Verantwortung zu übernehmen. Man hat es ja eigentlich, wenn man da öfter war, hat man es ja kommen sehen. Also es war mittlerweile so, dass du am Wochenende dort auch keinen Platz mehr bekommen hast und die Schlange ging halt raus bis auf die Straße. Es war schon so, dass der Freisitz von den Besuchern einfach auf eigene Faust willkürlich erweitert wurde, bis echt? Irgendwie um die Ecke zur Körnerstraße saßen sie am Rand, am Straßenrand. Und das Bewundernswerte daran ist, dass selbst im Sommer bei 36 Grad dieses Team von diesem Laden mit hochroten Köpfen, weil es halt irgendwie so stressig und so laut auch und so einfach anstrengend war, trotzdem immer gelächelt haben und immer freundlich waren und du hattest nie das Gefühl, dass da irgendwas an die Kunden weitergegeben wird von dieser körperlichen und mentalen Anstrengung. Also die Liebe zu diesem Job war halt wirklich sehr groß bis zum Schluss. Und aber
es hat ein bisschen was von einfach, die Revolution frisst ihre Kinder, ne? Da wollten ja, halt alle hin, einfach, alles
war nicht gut. Und, es lief zu gut, es lief zu gut.
Krass. Und
ich kann mir gut vorstellen, dass die Nachbarn da auch nicht so begeistert waren davon, dass da irgendwie alles okkupiert wird. Und ja, ich finde es im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich nicht wusste, als ich das letzte Mal da war, dass es jetzt das letzte Mal sein wird, weil sie haben offiziell geschlossen zu den Weihnachtsferien über den Dezember und wollte im Januar wieder öffnen und kurz vor der Öffnung kam man dieses Statement, dass es halt jetzt nicht mehr weitergehen wird und das ist sehr schade.
Wenn du da mal wieder lang gehst, bringst du mir ein Stück Kuchen aus dem Café Grundmann mit? Bitte.
Es kam ja auch die Info, dass an der gleichen Stelle ein neues Café aufmachen wird von einem neuen Betreiber oder einer neuen Betreiberin und dass man da auch denen auch mal eine Chance geben soll. Und meine Befürchtung ist ja, dass sie da einfach von diesen Marshalls Mom den Schriftzug einfach zur Hälfte abreißen, also das Marshalls einfach runternehmen und das Café heißt dann einfach nur noch Mom, das neue Mutti-Papa-Kind-Café.
Oh ja.
Da stehen dann die Kleinen im Mittelpunkt und können mit anderen Kindern spielen, während Mama und Papa in Ruhe ihren Kaffee
genießen. Ein Schreikaffee.
Ja, ein Schreikaffee. Und keiner darf blöd gucken, wenn das kleine Baby Marlon den Laden zusammenschreit. Stillen ist auch im Freien erlaubt und Wickeln auf der Theke.
Na klar.
Genau, das
ist für alle, denen diese Vision zu horrorhaft ist, 10 Meter um die Ecke von Marshalls Mom ist der Platzhirsch. Da können sie einen Schnaps trinken und sich die Sorgen wegtrinken.
Falls das jemand von Marshalls Mom hört, ich würde ein Rezeptbuch, also ein Backbuch von Marshalls Mom mit allen Rezepten oder den wichtigsten würde ich auf jeden Fall kaufen. Würde ich sogar zweimal kaufen, noch einmal weiter verschenken. Also falls ihr mal, liebes Marshalls Mom Team, danke für all die Jahre. Es war immer toll bei euch. Wenn ihr Bock habt, so ein Buch zu machen, her damit. Ich glaube, das wird ein Erfolg, auf jeden Fall. Also ein paar tausend Exemplare davon wird auf jeden Fall los. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von euren Gästen und Gästinnen so ein Buch zu Hause haben möchte von Marshalls Mom und die Sachen dann zu Hause nachkocht. Also wenn ihr noch ein bisschen Geld machen wollt, dann macht ein Buch, ein Backbuch, bitte.
So, und danke. Für alle, die das Wort Cupcake jetzt nicht mehr hören können, mein Trendgebäck des Jahres ist jetzt schon rein aus Protest gedeckter Apfelkuchen mit Streusel vom Bäcker. So.
Trendvulkan Leipzig. Der Apfelkuchen war auch mal sehr lecker. Es war alles lecker. Super.
Kaffee
lecker.
Da gab es auch noch Apfelkuchen, ach du Scheiße.
Das gab alles super. Immer neue Kreationen. Es war wirklich ein Traum. Schade, dass es nicht öfter da war.
Ich merke, wie sich das Thema bewegt. Also ich will hier auch nicht als der Spötter dastehen. Doch will ich. Meine Güte. Es war ein
Kaffee.
Ich
war traurig.
Es
ist auch ein Thema für einen Podcast.
So ging es mir mit jedem Plattenladen, der gestorben ist in Leipzig. Und du hast mich nicht einmal gestreichelt. Guido, ist es etwa wirklich schon Zeit für die beliebteste Rubrik aller Zeiten?
Beat
and Rhythm. Hier sind die heldenstadt.de Veranstaltungshinweise.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wo geht's denn so hin in diesem Monat? Was können wir euch denn so empfehlen? Also ein gutes Café, da muss ich mir jetzt ein neues suchen. Aber wer von euch Hip-Hop mag, der hat in diesem Monat einen guten Lauf hier in Leipzig. Meine Empfehlung ist Tarek, K-I-Z, am 21.02. im Coney Island. Tarek macht Rap, Hip-Hop und kennen viele von euch schon von der Combo KIZ. Die machen so ein bisschen sehr provokanten, intelligenten Hip-Hop. Das ist mehr so ein bisschen dadaistisch und auch sehr, sehr krass, aber immer so.
Hurra, die Welt geht unter.
Ja, na, das war, den Hit kennt wahrscheinlich jeder. Das ist mehr so
ein Soft-Rap. Deswegen droppe ich ihn gerade. Ja, ja, na
klar. Aber die haben schon an den Grenzen des guten Geschmacks operiert in den letzten Jahren und ist auch nicht jedermanns Sache, aber es steckt immer ein bisschen mehr hinter als bei dem normalen Alpha-Zeug, was man sonst mal so hört. Also die haben schon was im Kopf, die Jungs. Tarek hat jetzt ein Soloalbum veröffentlicht. Das ist sein Debüt. Die Platte heißt Golem. Und wird wohl in den Feuilletons ganz schön abgefeiert. Aha, das okay. ist eine sehr ironische Platte. Mal gucken, was da so live abgeht. Und weil das jetzt natürlich wieder so ein Typ ist, der da auftritt und wir meistens immer auch nur Typen empfehlen, ist mir aufgefallen in den letzten Monaten und ich mich da ein bisschen bessern möchte.
Aber nicht absichtlich. Nicht
absichtlich, weil, weißt du, die Typen sehen halt in erster Linie immer nur sich selbst. Muss man sich mal ein bisschen hinterfragen. Habe ich für den gleichen Tag auch noch einen Tipp, und zwar auch am 21.02. nicht weit weg vom Coney Island, und zwar im Werk 2. Finna macht auch Hip-Hop, kommt aus Hamburg. Die ist auch schon auf dem Albumcover richtig so mit Mucki-Zeichen zu sehen. Die ist, so queer, feministisch drauf. Gibt so die Rebellen, so richtiger Power-Rap. Ist für Selbstbestimmung, Sexuelle, gegen Homophobie und Bodyshaming und alles, wo man so richtig so knackig rappen kann. Also am selben Abend, wenn ihr keine Karten mehr kriegt für Tarek KIZ, dann ab ins Werk 2 zu Finna. Freut sich bestimmt auch über jeden Gast und jede Gästin auf jeden Fall. Also über alle, die kommen wollen, egal welch und woher und überhaupt. Und ja, das waren meine Tipps, Daniel.
Und ich werfe trotzdem noch einen Herrn als letzten Tipp in die Runde, bin mir aber sehr, sehr sicher, dass es Musik ist, die Leute aller Geschlechter gut finden können. Charlie Cunningham heißt der Mann, ist ein Brite und hat eine sehr markante, recht spitze Stimme und macht so einen, ich würde es mal so ätherischen Singer-Songwriter-Pop nennen, also wahnsinnig viel Hall, große Flächen und ja, also ganz, ganz spannende Musik. Jetzt auf seinem zweiten Album ein bisschen breiteres Arrangement, wo auch mal so ein paar Latin-Einflüsse mit drin sind, aber gar nicht dominant oder so, oder mal ein paar andere Instrumente. Alles in allem spektakulär durch die Decke gegangen bei diversen Streaming-Diensten und eigentlich so ein unerwarteter Erfolg gewesen. Und der Typ kommt ins Clubzimmer vom Täubchental am 4. März. Und ich glaube, du hast noch nicht gesagt, wann und wo man die Finna sehen kann.
Am 21.02. im Werk 2.
Am selben Tag wie Tarek KIZ.
Habe ich auch erzählt, ja.
Muss man sich echt entscheiden, ne?
Muss man sich entscheiden.
Kostproben von allen dreien wird es auch geben auf unserer Sound of Leipzig Playlist. Die wiederum könnt ihr bei Spotify abonnieren. Da ist die Idee, dass wir euch Spotify. Künstler, die aktuell in unserer Stadt zu Besuch sind, mischen mit Bands, die gerade in Leipzig durchstarten oder was zu sagen haben oder was zu melden haben. Ganz breit von Hip-Hop über Elektro bis Pop. Und da wird es auch Kostproben von den genannten drei Acts geben, damit ihr euch ein bisschen warm hören könnt und reinhören könnt. Sucht einfach nach The Sound of Leipzig bei Spotify.
So, normalerweise ist an dieser Stelle der Podcast fast beendet. Aber heute haben wir noch eine traurige Sache, über die wir reden wollten. Ja. Wir machen das wie in so einer Serie. Ihr kennt das ja oft, dass manchmal einzelne Folgen von Serien Menschen gewidmet werden, die leider nicht mehr unter uns sind. Und so ist das jetzt auch bei uns, bei Heldenstadt. Und zwar Leipzig ist um einen großen Leipziger ärmer seit ein paar Tagen.
Die Stammhörer unter euch werden sich bestimmt erinnern, dass wir relativ häufig über einen Impresario hier gesprochen haben, über den Impresario der Stadt, den Vater der Classic Open. Wollen wir seinen Namen sagen?
Klar, Peter Degner.
Peter Degner heißt der Mann. Wir haben immer würdevoll vom Impresario gesprochen. Eine Lichtgestalt, ein schriller Vogel, ein Typ, über den man gerne auch mal einen Witz machen konnte, der vor allen Dingen aber auch über sich selber lachen konnte. Ein Typ, der hier in der Zeit, wo Leipzig noch so gar nicht hip war, sondern so völlig so am Arsch eigentlich, so nach der ganzen Wende und der friedlichen Revolution, wo das hier echt ein schwarzes Dreckloch war, da hat der Typ es geschafft, so Weltstars nach Leipzig zu bringen und hier so ein bisschen den Leuten gute Laune zu machen mit Schlagergrößen, mit Popstars, mit Operndiven und so weiter. Also der hat sich diesen Impresario in den 90er Jahren ziemlich hart verdient. Der hat es geschafft, große Hochklassik aus dem Gewandhaus auf den Markt zu holen und dort live zu übertragen, damit die Leute, die sich es nicht leisten konnten, eben auch ein bisschen Klassik angucken konnten. Der war immer streitbar. Es gab Menschen, die haben die Augen verdreht, wenn sie über ihn geredet haben. Es gab Leute, die haben ihn heiß und innig geliebt für das, was er getan hat. Er selber hat das meistens mit einer Zigarre im Mund verschmitzt irgendwie zur Kenntnis genommen oder hat seine mehr als fragwürdige eigene Musik auf den Classic Open zum Besten gegeben und hat Leipzig tut gut gesungen. Und wir hatten viel, 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 viel Spaß mit ihm in all den Jahren. Tja, und jetzt ist er nicht mehr da. Er ist relativ unerwartet gestorben an den Folgen von vielen, vielen Erkrankungen und hat tatsächlich jetzt im Januar ein ein doch recht würdiges Goodbye spendiert bekommen. Er wird begraben sein am Leipziger Südfriedhof und hat wohl verfügt, keinen Grabstein zu bekommen, sondern eine Art Stele, auf der die Namen all der Künstler stehen, die er nach Leipzig geholt hat.
Wir sind auch traurig und wollen sagen Danke, Impresario, für die Steilvorlagen, die wir hier immer geliefert bekommen haben.
Genau, es ist halt immer doof, wenn so ein Original weg ist, ne? Auch wenn man dann vielleicht irgendwie, also es ist so leicht, die noch doof zu finden oder so, aber es ist halt schade, dass ein bisschen weniger schillernd alles, wenn dann so ein Typ in seinen absurden Anzügen und mit seinen bizarren Ansichten manchmal, ja, das ist er plötzlich weg. Ist schon schade.
Und deshalb möchten wir die heutige Heldenstadt-Podcast-Folge dem Impresario von Leipzig widmen. Und wir wünschen Ihnen oder dir, lieber Peter, ich duze dich jetzt einfach mal, immer einen deftigen Hackepeter an sauren Gurken oder eine deiner Lieblingsbrezeln aus der Bäckerei Seifert.
Ach, schön. Tja. Und Zigarre hat er geraucht, ne?
Daniel, es war mir wie immer eine
innere City-Tunnel-Durchfahrt mit einer Träne im Knopfloch für Peter Degner und natürlich mit einer großen, großen Dose Pichelsteiner Eintopf.
Der heutige Heldenstadt-Podcast wurde euch präsentiert von der Stiftung Bürger für Leipzig.
Die Stiftung Bürger für Leipzig bietet 8000 Originalausgaben der LVZ von 1957 bis 90 zum Verkauf an. Die Zeitreise in die Stadtgeschichte kostet 20 Euro.
Checke unter www.bürgerfürleipzig.de/LVZ, ob deine Zeitung noch dabei ist.
Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.